Hallo, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer vom Säbelzahntiger. Hier ist wieder eure Crew,
Der
der
liebe
Jens,
Jens.
genau, und der Jörg, die diese Folge jetzt mal mit einem entsprechenden Weihnachtsgruß versehen wollen. Und die Überschrift könnte sein: Danke. Wir machen jetzt mal alle mit. Danke, danke,
Danke, danke,
danke und
danke,
danke, danke,
danke,
danke.
danke.
Und das ist die schönste Frequenz, die man haben kann. Wir laden euch dazu ein, dieses Jahr Weihnachten damit zu begehen, all diese Dinge sich bewusst zu machen, für die wir dankbar sein dürfen. Erstmal die Tatsache, dass wir überhaupt hier sitzen und den Podcast lauschen können, hoffentlich in bester Gesundheit oder auf dem Weg der Genesung, dass wir darüber im Kopf haben, dass wir uns auf ein Weihnachtsfest freuen können, auf die Völlerei, auf die schönen Geschenke, auf das Zusammensein mit unserer Familie. Und uns fallen bestimmt noch 150.000 andere Dinge ein, für die wir dankbar sein können. Und jedes einzelne von ihnen ist es wert, gewürdigt zu werden.
Ja, und wir sind vor allen Dingen auch dankbar für euch. Wir sind dankbar, dass ihr Gustav, den Säbelzahntiger, angenommen habt. Wir sind dankbar für eure Anregungen. Wir sind aber auch dankbar für euer Danke. Der ein oder andere hat so wunderschön zurückgeschrieben, dass ihm der Säbelzahntiger einen Impuls gibt, dass er Gustav tatsächlich ein Stück weit auch mit in seinen Tag nimmt. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollten. Wenn wir euch ein bisschen inspirieren konnten in den vergangenen Wochen und ihr Gustav so ein bisschen ins Herz geschlossen habt, dann ist das schon mehr, als wir uns wünschen konnten. Und dafür sagen wir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich Danke und verbinden das mit einem Versprechen. Es geht munter weiter. Wir haben so wahnsinnig viel Gustav-Ideen im Kopf und Gustav, der uns immer wieder von der Seite in die Seite kickt und sagt, darüber müsst ihr auch mal reden und darüber müsst ihr auch mal reden, dass uns der Gesprächsstoff für nächstes Jahr garantiert nicht ausgehen wird.
Wundervoll. Und im Ausblick auf das kommende Jahr, also der Weg von diesem Weihnachten zum nächsten Weihnachten, möchten wir euch dazu einladen, mal zu überlegen, für was ihr euch vornehmt, nächstes Jahr Weihnachten besonders dankbar zu sein. Und euch vorstellt, ihr würdet nächstes Jahr Weihnachten euch unter Weihnachtsbaum davon erzählen. Fühlt euch an, wie großartig sich das anfühlt. Und aus dieser Energie heraus wünschen wir euch ein absolut fantastisches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein großartiges 2025 mit ganz viel inspirierter Begleitung durch den Säbelzahntiger. Freuen uns auf eure dankbar für eure Loyalität, freuen wir uns auf viele, viele gute Impulse, die wir austauschen können.
Und wir sind natürlich noch dankbarer, wenn ihr unseren Podcast teilt, kommentiert, liked. Wie heißt es so schön, wenn wir uns eine Sache von euch wünschen, dann, dass ihr ein kleines Like hinterlasst, den Podcast abonniert und dem ein oder anderen Freund oder der Freundin davon erzählt, wie süß doch Gustav ist. In dem Sinne auch von meiner Seite, bleibt stark im Sturm und viel Freude, viel Energie, bleibt auf eurem Energiestrahl sitzen, der euch nach vorne zieht, ja, damit ihr durch das neue Jahr genauso erfolgreich, gesund vor allen Dingen durchkommt, wie das in diesem Jahr hoffentlich der Fall war. Alle da draußen, die momentan nicht gesund sind, wir wünschen euch baldige Genesung. Lasst den Mut nicht sinken, arbeitet an euch, mit euch, für euch. Es lohnt sich.
Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Der Säbelzahntiger.
Der Säbelzahntiger. Ein Podcast von und mit
Jörg Weidenfeld
und Jens Holzen.
Hallihallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema vorgenommen, und zwar die Silos. Die Silos, die wir finden in den Unternehmen, die unterschiedlichen Gruppen, Abteilungen, Bereiche, Divisionen, Sektionen, was auch immer, die ihren eigenen Aufgaben nachgehen, aber auch gerne mal miteinander in Konflikt geraten, gerade wenn es um Zielrichtungen geht, wo einzelne KPIs im Konflikt miteinander stehen oder gar, wenn es eine Krisensitzung gibt.
in der, ich sag jetzt mal, Umsatzrückgänge dergleichen diskutiert werden und dort mehrere Abteilungen, Bereiche, mehrere Silos zusammengerufen werden, um mit der Situation umzugehen. So, und der Säbelzahntiger, der uns da begegnet, der ist quasi im eigenen Lager. Das ist nämlich die Frage nach, sind meine Kollegen von den anderen Divisionen und Silos und Abteilungen mir wohlgesonnen und co-kreativ oder muss ich mit einem Schlagabtausch rechnen? Jens, hast du so etwas schon mal erlebt?
Ja, ich sag auch erstmal ganz kurz Hallo. Habe ich das schon mal erlebt? Das erlebe ich eigentlich ständig, ne? So Marketing gegen Vertrieb, Forschung und Entwicklung gegen Produktion, das Head Office gegen den Satelliten, der eine Chef gegen den anderen, wie auch immer. Es gibt immer diese Wir da und die da Thematik, eigentlich jeden Tag, überall, in allen Unternehmen. Und das ist auch was völlig Normales, da scheint sich jeder mit abgefunden zu haben, dass der eigene Stamm innerhalb des Unternehmens immer gegen andere Stämme antritt.
Was würdest du sagen, warum fangen wir mit gegeneinander an und warum nicht miteinander?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das hat was zu tun mit Identität auf der einen Seite. Das hat was zu tun mit Waffenstolz, hätten wir beim Militär gesagt, ne? Dass eben derjenige, der Marketing macht, natürlich Marketing liebt und Marketing verteidigt und meint, dass Marketing wichtiger ist als alles andere. Das hat was zu tun mit einer eigenen, ich sag mal, mit einem Berufsstolz. Hat vielleicht auch was zu tun mit der Erfahrung. Das hat sicherlich was zu tun mit der Führung, also mit der Frage, was ist richtig, was ist falsch. Wie soll ich agieren und wie soll ich nicht agieren? Also es ist wie immer ein brutaler Cocktail sozusagen von Erfahrungen, Erwartungshaltungen, Erlebnissen, die dazu führen. Und Werte, Ziele, die vielleicht unterschiedlich sind, dann die Angst, Kontrolle zu verlieren oder der unbedingte Willen, Kontrolle zu behalten, nicht abzugeben und so weiter. Also es ist wie immer ein sehr komplexes Gemisch.
Wundervoll. Und wie ihr gerade hört, hat der Jens wieder ein Paradebeispiel dafür geliefert, wie sehr uns unsere Projektion, unser Kopfkino erstmal eigentlich reingrätscht. Ja, also wie groß der Säbelzahntiger erstmal wird durch die Vorstellung und Erwartungshaltung, die wir haben, von einem möglichen Gesprächsausgang. Weil diese ganzen Befürchtungen und auch die im Geiste durchgespielten Kämpfe, die finden alle statt, da hat das Meeting noch gar nicht stattgefunden.
Genau.
Ja? So. Ja. Aber jetzt gibt's ja sicherlich Alternativen, wie wir wollen ja den Säbelzahntiger immer zum Kuscheltierchen machen, gibt es ja sicherlich Alternativen, wie man in so ein Meeting, wie wir selber als Repräsentanten eines Silos in so ein Meeting reingehen können und von vornherein dafür sorgen können, dass der Säbelzahntiger sehr freundlich ist und dass wir eigentlich co-kreativ direkt mit dem ersten Angang agieren. Jetzt simulieren wir mal eine Situation. Es gibt ein Thema, sagen wir mal, Marketing und Vertrieb werden zum Rapport gerufen, weil die Umsätze rückgängig sind. Und wir unterstellen mal, wir repräsentieren Marketing und Vertrieb kommt mit rein und es beginnt tatsächlich eine Ansage, dass ja, wenn Marketing seinen Job richtig gemacht hätte, dann wären wir nicht in dieser Misere. Welche Möglichkeiten würdest du sagen, hätte denn Marketing jetzt, um von vornherein deeskalierend tätig zu werden?
Also, ich meine, welche Möglichkeiten hat jemand zu deeskalieren? Die größte und wichtigste Thematik dabei ist, überhaupt erstmal zu verstehen, was die andere Partei da vorbringt. Also überhaupt erstmal zu verstehen, woraus kommt dann die Argumentation. Ne? Ich meine, wir wissen ja, bei so Intergruppenkonflikten, da ist in der Regel, gibt es da wirtschaftliche Konflikte, also Wettbewerb um knappe Ressourcen, Budget, vielleicht auch Leute. Dann gibt es Wertekonflikte, weil man unterschiedliche Ideologien hat, Überzeugungen hat. Oder aber es geht um Einfluss, Macht, Kontrolle, Projektoberhoheit sozusagen. Oder es gibt auch menschliche Themen, ne? Dass der Kollege, dass ich mich da unsicher fühle, dass er mir irgendwie meine Freiheit einschränkt etc. pp. Und es ist ja wie immer, wir beobachten in dem konkreten Meeting, da beobachtet halt der Marketing-Mitarbeiter, wer vom Vertrieb kommt, wie der auftritt, was der Vertrieb für Argumente vorbringt und geht dann automatisch, weil das müssen wir ja tun, das haben wir ja schon gelernt, in die Bewertung. Und das, was er hört und was er sieht, wird sofort gegengelegt gegen die eigenen Erfahrungen, Erwartungen und so weiter. Und das Erste, was dieser Marketing-Mitarbeiter, der jetzt in der Lage ist, seinen kleinen Gustav schon zu kontrollieren und der den auch immer mit in der Tasche dabei hat und der den lieb gewonnen hat, macht, ist, die Bewertung sein zu lassen und einfach zuzuhören und zu spiegeln, was er gehört hat, damit er sich das auch nochmal von dem Vertriebler sozusagen bestätigen lässt. Und das Zweite, was der Marketingmann oder die Marketingfrau machen kann, ist Dinge, die wo er noch nicht versteht, zu hinterfragen. Das heißt also, offene Fragen zu stellen an den Vertriebler, um den Sachverhalt für sich so aufzuhellen, dass man tatsächlich dann auch verstanden hat, was der andere so von sich gegeben hat.
Genau, weil damit bewegen wir uns erstmal an, wir erkennen mal an, wo die Leute jeweils stehen. Also das gibt's auch in allen Zwischenmenschen, also auch in Zweierkonstellationen gibt's das so, dass wenn man dem Gegenüber erstmal, wenn man erstmal anerkennt, dass okay, ich erkenne an, du empfindest das gerade so, heißt noch nicht, dass ich die Schuld für mich anerkenne, aber du empfindest das gerade so, dass das schon großartig deeskalierend ist. Und gleichzeitig geht's ja auch darum, die Energie dann dahin zu bringen, dass wir an den Lösungsansatz gehen. So, ich denke, dann der nächste Impuls ist dann daran zu sagen, okay, wir stehen hier, wo wir stehen. Was machen wir denn von hier? Also nachdem man sich ausgesprochen hat, nachdem man gesagt hat, das sind, wie soll man sagen, das sind die Themen, das sind die Schuldzuweisungen, kann er sagen, okay, habe ich verstanden, das hättest du dir von mir gewünscht, jetzt stehen wir da, wo wir stehen, was machen wir jetzt?
Also was ich mitgenommen habe in meiner Mediationsausbildung, das fand ich wirklich für mich auch nochmal augenöffnend, ist dieser mehrstufige Prozess in der Mediation, der Alpha-Prozess, wo man sagt, ich muss zuerst einmal in dem Meeting rausarbeiten, was ist eigentlich das Ziel dieses Meetings? Also wo wollen wir am Ende des Meetings dann rauskommen? Dann tatsächlich den anderen, also ist die Auftragsklärung, dann die Liste der Themen auch mal auf den Tisch legen, also sprich den anderen wirklich mal ausreden lassen, was er oder sie zu dieser Situation zu sagen haben. Und dann der wichtigste Schritt aus meiner Sicht, die Position hinter den Themen verstehen, also die Motive, die Kernmotive dessen, was da hervorgebracht werden, wirklich zu hinterfragen. Also nach dem Motto, wofür ist dir das wichtig? Was ist tatsächlich das, was dich da so antreibt? Und wenn beide Parteien sich ausgesprochen haben, wenn beide Parteien auch ihre Motive mal offen auf den Tisch gelegt haben und auch die jeweils andere Partei das dann wirklich nachvollziehen konnte, dann erst ist man in der Lage, gemeinsame Lösungen für das Problem zu entwickeln, die vielleicht auch viel kreativer ganz woanders liegen können, als man das ursprünglich, als bevor man in das Gespräch gegangen ist, so hätte vermutet. Ne? Und dann, das ist der sogenannte Heureka-Effekt, also das H im Alpha. Und dann gibt es eine Abschlussvereinbarung, wo man dann hinterher dann auch nochmal sagt, wer macht was, wann, mit wem, wie und das dann eben auch nochmal verschriftlicht. Und dann geht man aus diesem Konflikt raus. Man weiß, man hat alles auf den Tisch gelegt, man konnte sich mitteilen, warum was wichtig war, man hat gemeinsam Lösungen erarbeitet und hat sich auch noch hart committed, was die Umsetzung angeht.
Ja, und in diesem Austausch kommt, finde ich, auch nochmal eine ganz zentrale, müssen die dritte Partei nicht vergessen, und zwar die Führungsebene, die gerade beide Bereiche zum Rapport gerufen hat, sozusagen als auch hier integrativ tätig zu werden. Denn grundsätzlich ist jede Diskussion über die Schuldfrage eigentlich schon kontraproduktiv, um überhaupt damit anzufangen.
Ja.
Weil letztendlich, solange man über die Schuldfrage diskutiert, diskutiert man definitiv noch nicht über den Lösungsansatz. So, und somit, glaube ich, ist es auch extrem wichtig, da also auch bisschen in den Spiegel zu schauen, zu sehen, okay, bin ich denn als Führung derjenige, der sehr hinter der Schuldfrage hinterher ist. Also habe ich Leute angeklagt für etwas, was sie falsch gemacht haben, was andere Leute beobachtet haben? Habe ich vielleicht den Impuls oder die Grundlage schon dafür gelegt, dass Menschen in den Verteidigungsmodus gehen, um keinen auf den Deckel zu kriegen, wie man so schön, also dass sich die Leute danach optimieren, eigentlich nicht bestraft zu werden, anstatt die Lösung zu finden, die es braucht. Mhm. Und ich glaube, da ist auch ein wesentlicher Impuls für die Führungsrepräsentanz in solchen Konflikten, diese Schuldfrage möglichst schnell auszuklammern.
Ich meine, Gustav hat wie immer ein bisschen in der Theorie gekramt und rauskamen auch also psychologische Modelle der sogenannten Intergroup Forgiveness. Das fand ich eigentlich ganz spannend, dass eben für das bessere Verständnis zwischen zwei Silos es unbedingt erforderlich ist, dass Menschen eine Bereitschaft entwickeln, auf Groll, negative Urteile oder Gleichgültigkeit gegenüber der anderen Gruppe zu verzichten, die von der sie sich vielleicht geschädigt fühlen. Ja. Und was man da eben braucht, um überhaupt ins Vergeben kommen zu können, ist ein gehöriges Maß an Empathie. Und Empathie kann ich zum Beispiel aufbauen dadurch, dass ich mal mich in die Situation des anderen reinversetze. Also eine Perspektive von der anderen Gruppe übernehme und einfach mich versuche, da mal reinzuversetzen, wie es vielleicht dem anderen gerade gegangen ist. Und dann wissen wir ja auch, so eine Vergebung geht ja nicht, wenn ich noch wütend bin auf den anderen. Oder Angst habe vor dem anderen. Das heißt also, da sind wir wieder beim Säbelzahntiger, wenn ich den Gegenüber für mich als Gefahr sehe. Und das tue ich ja immer dann, wenn ich ihn so bewerte sozusagen. Und dann ist es wichtig, dass man, um vergeben zu können, sich selber auch nochmal hinterfragt, ob denn diese Bewertung tatsächlich richtig ist. Und auch da hilft ja wieder so ein bisschen die Perspektivübernahme, zu gucken, ob der Müller, der mir jetzt vom Vertrieb gegenüber sitzt, es tatsächlich auf mich abgesehen hat oder ob der vielleicht seine eigenen Bereiche und seine Leute schützt und es gar nicht damit gerechnet hat, dass er mir dann irgendwie Schaden zufügt. Also dieses auf die andere Seite zu gehen, um dann wirklich hinzugehen und zu verstehen, wer mir da gegenüber sitzt, ist extrem wichtig, um aus der Schuld oder aus der Bedrohung, aus dieser negativen Haltung rauszugehen.
Jetzt gibt es ein wesentliches Element noch darin, was diese an die eigene Nase fassen angeht. Denn die Erwartungshaltung, die ich habe von den Motiven, über die Motive des anderen, haben ganz, ganz viel mit mir zu tun. Haben ganz, ganz viel damit zu tun, wie ich glaube zu reagieren, wenn ich auf der anderen Seite sitzen würde. So, also dieses von sich auf andere schließen ist also auch eine große Falle an der Stelle, weil die Erwartungshaltung kommt vielfach daher.
Die Erwartungshaltung, das musst du jetzt nochmal genauer erklären.
Kann ich ja machen. Also wenn ich hingehe und ich wüsste, okay, wenn ich jetzt die Gelegenheit hätte, der anderen Abteilung eins auszuwischen und da richtig reinzugrätschen, dann würde ich diese Gelegenheit wahrnehmen. Sehe ich dann aber bei mir eine offene Flanke, unterstelle ich natürlich dem anderen, das gleichermaßen so tun zu wollen. Aber es ist die Projektion oder es ist eine Erwartungshaltung auf Basis des Programms, was bei mir abspulen würde, wenn ich auf der anderen Seite wäre. Es ist quasi Empathie Stufe 1. Stufe 2 ist, wenn ich mich in die Erlebniswelt des anderen reinversetze und das dann beurteile. Aber Stufe 1 ist so, wie würde ich reagieren, wenn ich da wäre? Und es ist oft so, dass die meisten Leute, die Angst haben vor der Attacke der anderen Abteilung, sind die, die besonders gut sind, attackieren.
Ja, schon ganz spannend, wie du das so formulierst. Da merkt man, dass du ein CRO bist, der immer in wilden Stürmen unterwegs ist, weil da war ja viel von Attacke, Flankenschützen und so. Da war ja wenig von wegen, ich gehe jetzt erstmal mit einem Vertrauensvorschuss auf meinen Kollegen zu, weil ich vielleicht die Erfahrung gemacht habe, dass der Vertrieb gar nicht so schlimm ist, wenn ich mich mal ein bisschen intensiver mit denen auseinandersetze. Aber es ist halt genau das, was du sagst.
Wir erzählen das Gleiche. Sag mal, wo es darum geht, die Erwartungshaltung, also die Voraussetzung dafür, dass ich dem anderen begegnen kann mit der Erwartungshaltung, das ist gar nicht so schlimm. Kann ich leichter machen, wenn ich selber auch gar nicht so schlimm wäre.
Ja, natürlich, klar. Also wenn, ich sag mal, derjenige, der seinen Säbelzahntiger jetzt schon geschrumpft hat, der also weiß, es liegt immer an der eigenen Bewertung, der geht natürlich bewertungsfrei in so einen Konflikt und hört erstmal zu und versucht, sich in den anderen reinzuversetzen und geht erstmal grundsätzlich nicht davon aus, dass der andere einem schaden will, sondern sagt erstmal auf der Sachebene zuhören. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie ist meine persönliche Erfahrung mit der Abteilung? Wenn die immer scheiße war, auf Deutsch gesagt, dann ist es für mich natürlich brutal schwer, diese, sag mal, Intergroup Forgiveness an den Tag zu legen. Ja, und dann braucht's tatsächlich eben auch einer Begleitung. Dann braucht's eben auch einen Moderator, häufig eben diese Führungspersönlichkeit, die dieses Gespräch angesetzt hat, die hilft, die jeweiligen Argumente auch so zu verstehen, wie sie ausgedrückt werden. Da braucht es dann einen Dritten, der da so ein bisschen diese Wut auch kanalisiert und diese beiden Parteien überhaupt erstmal dazu bringt, aufeinander zuzugehen.
Wobei natürlich wirklich wünschenswert wäre, wenn von vornherein diese Art von Konfliktsituation es gar nicht aufkäme, dieser Kampf es gar nicht aufgäbe, weil die formale Das formale Ziel dieser Interaktion ist ja, das Problem zu lösen oder den unternehmerischen Fortschritt wiederherzubringen, anstatt eigentlich erstmal den Konflikt auszumerzen. Also ich glaube, der Schwerpunkt oder zumindest der Appell für mich, der ganz wichtig ist in dieser ganzen Silo-Diskussion, ist der, dass wir uns sehr früh darauf besinnen, warum wir eigentlich hier zusammensitzen und zusammenarbeiten und diesem Konflikt erst gar nicht das Momentum geben durch einen Austausch, weil wenn das einmal Momentum gewonnen hat, wenn dieses Rad einmal läuft, dass es einen Schlagabtausch gab, dass es viele E-Mails gab über du bist hier schuld, du bist da schuld, dass es überhaupt in diese Vergiftnisphase, die Notwendigkeit dieser Intergroup-Vergiftes reinkommt, dass das möglichst, wie soll man sagen, vermieden wird in während den Anfängen. Also ganz viel der Eskalation passiert ganz am Ende.
Ja. Ja, und ich meine, da gibt's natürlich auch, wenn man ein bisschen in die Literatur reingeht, den sogenannten Intergroup Contact. Also man weiß ja, dass also selbst bei ethnischen und religiösen Konflikten immer auch nach einem Friedensabkommen sozusagen Misstrauen, Verdacht, Groll und so weiter auch in den Köpfen der Menschen verhaftet bleibt. Und was man eben weiß, ist, das Ganze zu reduzieren, also Vorurteile zu reduzieren und Lösungen von Konflikten tatsächlich dann auch den Weg bereiten, geht am besten dadurch, dass man die Leute in die jeweils andere Gruppe bringt. Also so einen intergruppalen Kontakt auch ermöglicht. Also sprich Marketing und Vertrieb zum Beispiel gemeinsam an einem Projekt arbeiten lässt. Oder mal Marketing-Mitarbeiter in den Vertrieb secondet für eine Woche und umgekehrt, damit einfach die Menschen sich als Menschen begegnen in der jeweils anderen Gruppe und dafür dann auch ein Verständnis füreinander und für die Themen, die es in der jeweils anderen Gruppe gibt, dann auch entwickeln können. Und so gibt es eine völlig neue Verständnisebene miteinander und das hilft dann halt auch, mit Vorurteilen auszuräumen und Krisen oder Konflikten vorzubeugen, die sie ansonsten ergeben hätten.
Wir enden ja meistens unseren Podcast immer mit einem, was machen wir denn jetzt für den Zuhörer? Ja, so, kann ja sein, dass der ein oder andere unserer Zuhörer jetzt gerade auf dem Weg ist in ein Silo-Meeting. Und ich denke, um mal kurz zusammenzufassen, was also ganz wichtig ist am Anfang erstmal die eigene Erwartungshaltung zu überprüfen und vielleicht mal davon auszugehen, dass es doch sehr kooperativ sein kann. Also erstmal gar kein Feindbild oder gar keine Krisenszenarien so oder Konfliktszenarien im Kopf so aufkommen zu lassen, ohne dass es in der Realität einen richtigen Anlass dazu gibt. Also mal ergebnisoffener reinzugehen. Das zweite ist, selber einen Beitrag dazu zu leisten, möglichst schnell in die Lösungsfindung zu kommen, anstatt die Schuldfrage zu diskutieren. Und das klappt am allerbesten, indem man selbst möglichst davon Abstand nimmt, irgendwelche Schuldzuweisungen woanders hin zu machen, sondern wenn die einem begegnen, zu sagen, okay, ich erkenne das an, dass du das so siehst, aber ich möchte eigentlich viel lieber über eine Lösung diskutieren, als mit dir darüber zu diskutieren, wer jetzt woran wie viel Schuld hat. Und ja, und dann gehe ich mal immer davon aus, dass das auch immer im Interesse der jeweiligen Führung ist, die dann hoffentlich schnell auf den Zug mit aufsteigt, an der Lösung zu arbeiten.
Genau. Und für die Lösungsfindung ist es wichtig, die Position des anderen zu verstehen und auch die Motive für das jeweilige andere Handeln nochmal rauszuarbeiten, weil nur so kann ich neue Lösungen gemeinsam erarbeiten. Und dann ist es wichtig, dass man sich auch am Ende dieses Konfliktgespräches sozusagen gemeinsam committet und das gerne auch verschriftlicht, damit man eine Verbindlichkeit da reinbringt und um zukünftige Konflikte zu vermeiden, auch dafür Sorge zu tragen, dass es institutionalisiert wird, dass man miteinander in Kontakt kommt, also gemeinsame Arbeitsgruppen, eventuell auch Austausch von Mitarbeitenden, um ein Verständnis zu erhöhen für die jeweils anderen Problemstellungen.
Ja, aber. Und denkt dran, habt euren Säbelzahntiger lieb, er kann auch nichts dafür.
Und wenn irgendeiner von euch eine super Säbelzahntiger-Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten. Und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten im sinnvollen Kampf gegen den Säbelzahntiger oder in dessen Zähmung, besser gesagt, freuen uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Genau, und wenn euch das Ganze gefällt, dann bitte kommentieren, liken, teilen und ja, verbreitet den Säbelzahntiger und vielleicht helfen wir uns dann gegenseitig auch ein Stück weit dabei, die eigenen Säbelzahntiger aufzulösen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Jens und
Jörg. Arrivederci.
Arrivederci, ciao, ciao.